Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist gut, dass die Kinder schon was für die Mütter speziell gemacht haben, weil ich müsste euch enttäuschen, ich habe nichts speziell für die Mütter. Aber ich habe etwas, was alle angeht, und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, oder? Und zwar ist es so, dass Onkel Fritz am Sonntagmorgen zum Gottesdienst geht. Und er geht auch dieses Mal, wie jeden Sonntag, extra ein bisschen früher los, dass er nämlich dem Bruder Heinz aus dem Weg gehen kann. Der steht nämlich immer so um 10 Uhr am Eingang der Gemeinde, und mit diesem Bruder Heinz hatte er erst kürzlich eine Auseinandersetzung darüber, wie man sich im Gottesdienst kleiden soll. Oma Lina in derselben Gemeinde, die hält immer mindestens 3 Reihen Abstand zu Schwester Müller, weil diese Schwester Müller, die bringt immer so komische neue Lieder in den Gottesdienst ein, und die alten Lieder sind doch viel besser, die wir immer gesungen haben. Und überhaupt ist sie sich mit Bruder Klaus einig, dass auch die neuen Instrumente, wie zum Beispiel das Schlagzeug, eigentlich eine schlechte Sache sind und im Gottesdienst nichts verloren haben. Nur ist es leider so, dass viele Leute in der Gemeinde schon anderer Meinung sind, und es haben sich schon irgendwie die Fronten verhärtet. Als dann die Predigt beginnt, hat sich Bruder Heinz schon in der zweiten Reihe direkt vor der Kanzel eingerichtet, aber für ihn ist die Predigt schon gelaufen, als der Prediger den Predigttext vorliest. Der liest nämlich aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und Bruder Heinz ist der Meinung, dass nur die Luther 1912 die einzig inspirierte Bibel, deutsche Bibel ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, na, das ist eine ganz schreckliche Gemeinde. Andere würden vielleicht sagen, naja, das kann auch der normale Gemeindealltag sein. Und ich habe diese Beispielsgeschichte natürlich erfunden, ne? Das ist alles fiktiv. Aber ich nehme an, dass die meisten von uns schon mit solchen Geschichten oder mit solchen Situationen konfrontiert wurden oder dass sie es sogar schon selber erlebt haben. Und das Problem ist meistens, dass es unterschiedliche Meinungen gibt über bestimmte praktische Themen und ihre geistliche Handhabung. Es geht dabei nicht um Themen, wo die Bibel ganz klar sagt, das ist falsch, das ist Sünde, weil da müssten wir uns ganz klar an der Bibel orientieren. Die Frage ist, warum geht es dann? Es geht darum, dass es Christen gibt, die oft aufgrund ihrer Prägung, vielleicht der Prägung ihres Gewissens, Dinge enger sehen, als es die Bibel tut. Die Frage ist, wie wollen wir in der Gemeinde damit umgehen, wenn wegen der Prägung, wegen unseres Gewissens, wir Dinge unterschiedlich beurteilen, nicht jeder gleich. Ich bin mir sicher, den meisten von uns hat sich diese Frage schon gestellt, und das biblische Zeugnis, das sagt uns, wenn das noch nicht der Fall ist, es wird irgendwann kommen. Und darum hat sich nämlich Paulus auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, und zwar im Römerbrief. Und der Römerbrief, der ist ja in 2 grundsätzliche Teile aufgeteilt, in einen belehrenden Teil, so die ersten 11 Kapitel, da stellt Paulus Gottes Heilshandeln dar. Und dann kommt ein zweiter Teil von Kapitel 12 bis 16 bis zum Ende. Dort ist er eher ermahnend und praktisch. Er zeigt dort, wie sich das geschenkte Heil auf das Leben eines Christen auswirken soll. Und in diesem Teil werden wir uns heute bewegen. In diesem Teil spricht Paulus mehrere Bereiche an, in denen Christen praktisch herausgefordert sind. Und er spricht auch genau diese Thematik an, die ich eingangs erwähnt habe, nämlich das Zusammenleben von Christen, die eine unterschiedliche Gewissensprägung haben. Paulus spricht dabei von 2 Gruppen. Und er nennt die eine Gruppe die Starken und die andere nennt er die Schwachen. Und das Thema, das ist für Paulus so wichtig, dass er sehr ausführlich darüber schreibt. Er schreibt fast 2 ganze Kapitel drüber, nämlich von Römer 14,1 bis Römer 15,13. Und unser heutiger Predigttext, der ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Es ist so quasi das Fazit, die Quintessenz, das, was Paulus da rauszieht und uns weitergibt. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass ich euch auch ein bisschen schildere, was Paulus schon vorher gesagt hat. Wie ich bereits erwähnt habe, spricht Paulus von 2 Gruppen. Also die einen sind die Starken, die anderen die Schwachen. Und da stellt sich jetzt ja schon die erste Frage, wie müssen wir uns das vorstellen? Müssen wir uns das so vorstellen? Also jeder, der mindestens 40 Kilogramm heben kann, der ist ein Starker und alle anderen sind die Schwachen? Nein, natürlich nicht. Die Schwachen in Rom, die hatten ein sehr eng geprägtes Gewissen. Die haben darum dem einen Tag den Vorrang gegeben gegenüber einem anderen. Die haben nur Gemüse gegessen anstatt Fleisch. Sie haben auch keinen Wein getrunken, weil sie offensichtlich Gewissensprobleme gehabt hätten, wenn sie das getan hätten. Die Starken hingegen, die haben offensichtlich mehr Erkenntnis im Glauben und sind deshalb überzeugt, dass sie jedem Tag dieselbe Bedeutung zumessen können und dass sie auch das Fleisch essen können. Also alles essen können eigentlich. Die Schwachen haben ein schlechtes Gewissen dabei, Dinge zu tun, die die Bibel durchaus erlauben würde. Die Starken wiederum, die haben deswegen kein schlechtes Gewissen. Sie wissen, dass sie kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen. Sie fühlen sich frei, Dinge zu tun, und offensichtlich liegen sie theologisch richtig. Paulus stellt sich ganz klar auf die Seite der Starken. Er sagt, die haben recht, ich bin auch ein Starker. Er zählt sich zu denen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie gehen wir mit diesem Spannungsverhältnis in der Gemeinde um, das es offensichtlich gibt? Wie gehen wir in der Gemeinde damit um, dass es immer wieder Gemeindeglieder mit unterschiedlich geprägten Gewissen gibt, mit unterschiedlicher Prägung gibt? Und darüber schreibt Paulus in unserem heutigen Predigttext. Und er zieht so quasi das Fazit und er gibt uns dabei wichtige Hinweise für unser Miteinander in der Gemeinde. Unser heutiger Predigttext, der steht in Römer 15, es sind die Verse 1 bis 7. Römer 15, 1 bis 7, ich werde den Text jetzt lesen. Und wer eine eigene Bibel mit hat, den möchte ich ermutigen, lest doch in der eigenen Bibel mit. Also Römer 15, die Verse 1 bis 7. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Paulus schreibt uns hier einige Dinge. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, eine Aussage sticht deutlich heraus. Nehmt einander an. Also in der Übersetzung, in der ich jetzt gelesen habe, stand, nehmt einander auf. Also steht, nehmt einander auf. Man kann genauso gut übersetzen mit nehmt einander an, und viele Bibelübersetzungen übersetzen auch so. Nehmt einander an. Dazu fordert Paulus, fordert die Bibel uns heraus. Und ich möchte in dieser Situation noch etwas ergänzen. Wenn ich jetzt einen Titel, eine Überschrift über die Predigt gebe, dann würde ich nämlich sagen, nehmt einander an, denn Gemeinschaft ohne Einheit verfehlt ihren Zweck. Nehmt einander an, denn Gemeinschaft ohne Einheit verfehlt ihren Zweck. Und wie zentral dieses Nehmt einander an ist, das wird deutlich, wenn wir den ganzen Themenabschnitt betrachten, wo Paulus darüber schreibt. Er beginnt ja in Römer 14, Vers 1 und hört dann am Ende unseres Predigttextes eigentlich schon fast auf. Und in Römer 14, Vers 1, ich möchte euch den Vers lesen, beginnt er mit folgender Aufforderung. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Also die Starken im Glauben, die sollen die Schwachen im Glauben aufnehmen und eben dabei genau nicht diese Idee haben, solche Themen zu diskutieren, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dann führt er das Ganze aus und am Ende unseres heutigen Predigttextes schließt er wieder ab und sagt, deshalb nehmt einander auf. Man merkt, das nehmt einander an, das ist so eine Klammer um dieses ganze Thema. Und dadurch wird deutlich, es ist eigentlich die Hauptaussage, nehmt einander an. Also wenn es um das christliche Miteinander geht, dann ist das Wichtigste, was gesagt werden muss, nehmt einander an. Und jetzt könnte ich ja eigentlich aufhören, weil wir wissen jetzt, was das Wichtigste ist, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir stellen da sich schon noch einige Fragen. Die eine Frage zum Beispiel, was bedeutet das eigentlich, nehmt einander an? Was müssen wir uns darunter konkret vorstellen? Oder dann stellt sich mir auch eine weitere Frage, die Frage nämlich, ja, wie schaffen wir denn das, einander anzunehmen? Vielleicht, was hilft uns dabei, uns einander anzunehmen? Und dann stellt sich noch eine weitere Frage, nämlich, warum ist das so wichtig? Warum betont Paulus das so? Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, unser Text, den wir heute eben gelesen haben, über den ich predige, der liefert uns dazu gute Antworten. Wenn wir den Text betrachten, dann finden wir in den ersten 5 Versen nämlich heraus, dass es Verantwortungen, aber auch Stützen zur Einheit in der Gemeinschaft gibt. Hört sich vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert an, aber ihr werdet das verstehen. In den ersten 2 Versen wird nämlich deutlich gemacht, dass die Verantwortung zum Tragen bei den Starken liegt. Die Verantwortung zum Tragen, die liegt bei den Starken. Wenn Paulus sagt, dass die Starken die Schwachheiten der Kraftlosen tragen sollen, dann ist mir in der Vorbereitung unweigerlich ein Bild aus meiner Vergangenheit in den Sinn gekommen. Es war nämlich so, dass ich in der Schweiz, da muss jeder Mann muss in die Armee gehen. Ne? In dieser Zeit, da war ich in der Infanterie eingeteilt. Da mussten wir sehr viel zu Fuß gehen, mit viel Gepäck. Es gab ganz viele Märsche, so zum Beispiel 60 Kilometer mit jeder 40 Kilogramm im Durchschnitt Gepäck. Und dann war immer das Ziel, man muss das in einer bestimmten Zeit schaffen. Es müssen es alle schaffen und alles Gepäck muss am Ziel ankommen. Und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, es gab auch da Stärkere und Schwächere. Und wir hätten das nie geschafft, wenn nicht die Stärkeren die Lasten der Schwächeren getragen hätten, weil sonst hätten die zurückbleiben müssen. Das ging manchmal so weit, dass wir die einen, die kaum mehr laufen konnten, stützen mussten und dann die Lasten, die die eigentlich hätten tragen sollen, auf die anderen aufteilen mussten. Nur so, indem wir gegenseitig uns die Lasten getragen haben, haben wir diese Aufgabe erfüllen können. Und Paulus sagt uns hier, dass es in der Gemeinde auch so sein soll. Wenn Starke und Schwache gemeinsam unterwegs sind, dann müssen die Starken die Schwachheiten der Kraftlosen tragen. Aber was heißt es jetzt konkret? Nun, Paulus hat dem Leser vorher in Kapitel 14 deutlich gemacht, dass die Schwachheit dieser Kraftlosen eben genau darin besteht, dass sie vielleicht in einigen Punkten ein zu eng geprägtes Gewissen haben. Sie haben Gewissensbisse, Dinge zu tun, die sie nach der Bibel tun dürften. Sie haben vielleicht in einigen Punkten noch nicht verstanden, dass sie zur Freiheit berufen sind, wie Paulus das den Galatern in Galater 5, Vers 13 schreibt. In einer solchen Situation sind die Starken natürlich jetzt besonders herausgefordert, weil sie wissen ja eigentlich, was richtig ist und sie wissen auch, warum. Und jetzt wäre es eigentlich ja das natürlich Menschlichste, wenn die Starken sagen würden, naja, also wir wissen, dass wir das tun dürfen, also tun wir es auch. Oder wenn sie mindestens versuchen würden, die Schwachen von ihrem Wissen zu überzeugen. Aber genau dazu fordert Paulus die Starken nicht heraus, sondern er fordert sie heraus, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen bedeutet also für die Starken, dass sie auf das, in ihrem Verhalten auf das schwach geprägte Gewissen Rücksicht nehmen. Sie sollen in der Gemeinschaft auf Verhaltensweisen verzichten, die dieses Gewissen in irgendeiner Weise in Versuchung bringen könnten. Das Tragen der Starken hat in erster Linie eine Schutzfunktion, dass der Schwache nicht gegen sein Gewissen handelt. Tragen heißt also in erster Linie Rücksichtnahme der Starken auf das Gewissen der Schwachen. Das kann bedeuten, dass man vielleicht aus Rücksicht auf einen Schwachen für eine gewisse Zeit eine Bibelübersetzung, nur eine einzige Bibelübersetzung in einem Hauskreis verwendet. Oder dass man vielleicht den Schwachen zuliebe auf gewisse Lieder im Gottesdienst verzichtet. Oder auf die Freiheit, sich in gewisser Weise kleiden zu dürfen. Das Tragen ist also in erster Linie eine Herausforderung an den Starken, auf den Schwachen Rücksicht zu nehmen. Nun muss ich aber an dieser Stelle auf eine Gefahr hinweisen. Die Gefahr nämlich, dass Schwache diese Rücksichtnahme ausnutzen und sie als Machtmittel missbrauchen, um ihre Ziele zu erreichen, indem sie sich nämlich auf ihr Gewissen berufen. Das ist auch schon öfters vorgekommen. Das wäre aber durch unseren Text nicht legitimiert, das wäre nicht erlaubt. Das wäre Ausnutzung und es wäre genauso fehl am Platz wie mangelnde Rücksichtnahme. Die Starken müssen auf die Schwächen der Kraftlosen Rücksicht nehmen und nicht auf ihren unbedingten Willen. Die Schwachen sind also vielmehr auch herausgefordert, sich selbst zu prüfen, weil man oft immer ein eng geprägtes Gewissen hat und sich auch in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen nicht sicher ist, was die Bibel wirklich dazu sagt, dann könnte es sein, dass man zu den Schwachen gehört. Und wenn man zu den Schwachen gehört, dann müssen die Starken nicht auf einem Rücksicht nehmen, weil man selber richtig liegt, sondern wegen meines Gewissens. Schwache tun also gut daran, sich ihrer Schwachheit bewusst zu werden. Der Starke hingegen, der soll nicht selbstgefällig auf seiner richtigen Lehrmeinung beharren, sondern er soll so leben, dass er dem anderen zur Guten, zum Guten, zur Erbauung dient. Und hier wird deutlich, dass Erbauung nicht nur durch Lehre geschieht, sondern eben auch durch Rücksichtnahme. Wenn ihr also Starke seid, dann erbaut andere durch Rücksichtnahme. Wir haben jetzt also gesehen, die Verantwortung der Starken, der zum Tragen liegt bei den Starken. Und jetzt ist die Frage, was hilft uns dabei? Und so sehen wir, dass es auch Stützen gibt, die beim Tragen helfen. Das sehen wir nämlich in den Versen 3 bis 5, dass es auch Stützen gibt, die beim Tragen helfen. Und die erste Stütze, die begegnet uns schon in Vers 3. Dort sehen wir nämlich, dass der Blick auf Jesus beim Tragen hilft. Der Blick auf Jesus hilft beim Tragen. Er hilft beim Tragen, weil Jesus es als Vorbild uns vorgelebt hat. Er, der Sohn Gottes, der ließ sich erniedrigen, nahm alle Schmähungen dieser schwachen Menschheit auf sich und trug sie bis ans Kreuz von Golgatha. Jesus ist unser Vorbild, unsere Orientierungshilfe. Auf ihn können wir schauen. Und er lebte uns nicht vor, für uns selber zu leben in erster Linie, auch dann, wenn wir in Recht sind, nicht. Er lebte uns vor, die Schwachheit anderer zu tragen. Er, der Stellvertreter Gottes auf Erden, trug die Schwachheit der ganzen Menschheit. Die Starken in der Gemeinde, die sind jetzt also nicht orientierungslos, sondern sie dürfen, sie können, ja, sie sollen an Jesu Leben Maß nehmen und die Schwachen in der Gemeinde tragen, so wie Jesus die Schwachheit der ganzen Menschheit getragen hat. Paulus sagt hier, orientiert euch an Jesus, schaut auf Jesus, das wird euch beim Tragen helfen. Nun, dadurch haben wir es natürlich noch nicht geschafft. Aber man kann das vielleicht mit der Anleitung für ein kompliziertes technisches Gerät vergleichen. Wenn man so ein kompliziertes technisches Gerät hat, dann ist man ohne Anleitung meistens aufgeschmissen. Man kann das nicht bedienen. Aber die Anleitung ist die erste Voraussetzung, dass man das vielleicht irgendwann mal hinkriegt. Voraussetzung ist natürlich, dass man sich mit dieser Anleitung beschäftigt. Dass man sie liest, dass man sich mit ihr auseinandersetzt, immer wieder. Und wenn man das tut, dann wird man Schritt für Schritt dieses Gerät kennenlernen und wird es bedienen können. Und Paulus sagt, Jesu Leben ist die Anleitung zum Tragen, zum richtigen Umgang miteinander in der Gemeinde. Darum sind wir auch herausgefordert, uns mit Jesu Leben auseinanderzusetzen, Jesu Leben zu studieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, es studieren, jeden Tag, um die richtige Orientierung zu haben, um die richtige Ausrichtung zu haben. Ob wir das am Morgen tun oder am Abend tun, kommt letztlich nicht drauf an. Ich habe das zum Beispiel früher in meiner Zeit, wo ich gearbeitet habe, immer in der Mittagspause bei der Arbeit gemacht, weil da hatte ich am meisten Ruhe. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns Zeiten suchen, in denen wir selber aufnahmefähig sind und dass wir es regelmäßig tun. Am besten jeden Tag. Jetzt fragen sich vielleicht die einen schon, ja, wie viel muss ich denn lesen pro Tag? Wie viel ist denn richtig? Da gibt es keine Regel, es gibt kein Gesetz. Auch in dieser Sache sind wir zur Freiheit berufen. Aber ich möchte euch ermutigen, versucht mal jeden Tag ein Kapitel aus dem Alten Testament zu lesen und einen Kapitel aus dem Neuen Testament. Der Blick auf Jesus hilft beim Tragen. Das haben wir in Vers 3 gesehen. Und in Vers 4 erfahren wir jetzt, dass die Schriften des Alten Testamentes uns auch beim Tragen helfen. Alles, was früher geschrieben ist, sagt Paulus, und er meint damit die Schriften des Alten Testamentes. Auch sie dienen für uns zur Belehrung. Und es ist spannend, was jetzt Paulus sagt. Er sagt nämlich, die Schriften des Alten Testamentes, die dienen nicht nur zur Belehrung, sondern sie bewirken auch etwas. Sie bewirken Ausharren und Ermunterung. Ist es nicht so, jemanden einen Nachmittag lang zu tragen, das geht vielleicht noch. Aber über Jahre, da kann einem schon einmal die Luft ausgehen. Und Paulus sagt hier, das Lesen im Alten Testament, das schafft Ausharren. Man könnte auch übersetzen, das schafft Geduld. Und das Lesen im Alten Testament, das ermuntert, man könnte auch übersetzen, es tröstet. Also gerade in Situationen, in denen es uns schwerfällt, andere zu tragen, wo das Tragen vielleicht zur Last wird, wo sich der Tag vielleicht wegen dieser Last verfinstert, ist das Lesen im Alten Testament wie ein Licht am Horizont. Denn es gibt uns die Kraft, in solchen Situationen auszuharren, Geduld zu haben und zudem ermuntert es uns und tröstet uns und führt uns dadurch zu neuer Hoffnung. Und darum habe ich vorher gesagt, lest nicht nur ein Kapitel im Neuen Testament, sondern auch eins im Alten Testament. Die Bibel hat Kraft, auch im Alten Testament. Sie belehrt uns aber sie ist auch eine Kraftquelle. Eine Kraftquelle, damit wir durchhalten, damit wir Geduld haben. Sie ermutigt uns und sie führt uns gerade in ausweglosen Situationen zu neuer Hoffnung. Zu neuer Hoffnung im Miteinander, in der Gemeinschaft, auch unter Christen. Gottes Wort hat Kraft. Ich glaube, manchmal vergessen wir das, dass Gottes Wort Kraft hat. Gott selber sagt über sein Wort im Alten Testament Folgendes. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das steht in Jesaja 55, die Verse 10 und 11. Und darum lasst uns nicht vergessen, Gottes Wort hat Kraft. Es hilft beim Tragen. In Vers 5 erfahren wir dann noch von einer wichtigen dritten Hilfe beim Tragen. Nämlich die Bitte an Gott. Die hilft auch beim Tragen. Und das ist jetzt spannend. Das Erste, was wir hier feststellen, ist nämlich, dass Gott und sein Wort völlig übereinstimmen. Gottes Wort bewirkt Ausharren und Ermunterung. Das haben wir in Vers 4 eben gesehen. Und hier in Vers 5 wird deutlich, ja, dieses Ausharren und diese Ermunterung, die kommt von Gott selbst. Und jetzt ist spannend, was Paulus macht. Ne? Paulus weiß das und darum wendet er sich an Gott. Und er bittet Gott, dass er es den Römern geben möge. Was lernen wir daraus? Auch wir können Gott bitten, dass er uns im Tragen Ausharren und Ermunterung gibt. Gott kann es schenken, dass es uns gelingt, uns an Christus zu orientieren. Die Frage ist nur, tun wir das auch? Bitten wir Gott darum? Wenn wir zum Beispiel mit unserer Meinung nach schwierigen Mitchristen in der Gemeinde konfrontiert sind, bitten wir Gott dann darum, dass er uns Geduld schenkt, uns hilft auszuhalten, dass er hilft, uns genau in diesen Situationen uns an Christus zu orientieren? Wie beten wir in Situationen, in denen wir vielleicht immer wieder herausgefordert sind, die Schwachheiten anderer zu tragen? Beten wir, ach Gott, hilf, dass sie es endlich einsieht? Oder Gott, schenke, dass er sich endlich ändert? Oder beten wir, Gott, schenke mir Ausdauer, ermuntere, tröste mich, hilf mir, mich an Christus zu orientieren? Gott, hilf mir, mich an Christus zu orientieren. Ist das auch unser Gebet? Auch in Situationen, in denen wir es vielleicht lieber anders hätten? Gott, hilf mir, mich an Christus zu orientieren. Ich glaube, das ist ein gutes Gebet, das können wir jeden Morgen sprechen. Aber besonders auch in Situationen, in denen wir besonders herausgefordert sind. Gerade auch in der Gemeinschaft unter Christen. Und so haben wir also in den ersten 5 Versen gesehen, dass es Verantwortungen gibt zum Tragen, aber auch Stützen, die uns beim Tragen helfen. Wir wissen nun also schon, was es bedeutet, einander anzunehmen. Und wir haben auch wichtige Anhaltspunkte dafür bekommen, wie wir das tun können. Jetzt stellt sich noch eine Frage. Die Frage nämlich, warum sollen wir das tun? Warum ist es so wichtig, dass wir uns in der Gemeinschaft unter Gläubigen gegenseitig annehmen? Und den Grund kennen wir eigentlich schon. Den Grund ist, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Darum sollen wir es tun. Jetzt ist aber noch eine weitere Frage, nämlich die Frage nach dem Zweck. Was bezwecken wir denn damit, dass wir das tun? Und Paulus ist es wichtig, dass wir das wissen. Er sagt nämlich in Vers 6 Folgendes. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was ist also der Zweck? Dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus, also Gott selbst, verherrlicht wird. Dass Gott verherrlicht wird, ist der Zweck der Einheit der Gläubigen. Die Bibel sagt also, Ziel der Gemeinschaft der Gläubigen ist die Verherrlichung Gottes. Ziel der Gemeinschaft der Gläubigen ist die Verherrlichung Gottes. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns das jeder für sich, aber auch wir als Gemeinde immer wieder vor Augen halten und uns immer wieder in Situationen fragen, bei dem, was wir tun oder wie wir einander begegnen. Ist es wirklich unser erstes Ziel, dass wir Gott dabei verherrlichen bei dem, was wir tun? Ich glaube, diese Frage ist sehr entscheidend, weil jeder Mensch hat nämlich grundsätzlich ein Problem. Jeder Mensch läuft nämlich Gefahr, dass er sich in bestimmten Situationen hin und wieder mal selbst gerne zu Gott macht. Und dann kommen ganz andere Fragen dabei heraus, nämlich Fragen wie, was bringt mir das? Was ist mir wichtig? Was mag ich am liebsten? Und daraus entstehen dann spezielle Aussagen. Aussagen wie zum Beispiel, ach, der Gottesdienst heute, der hat mir wieder mal überhaupt nichts gebracht. Oder die Musik heute, die hat mir überhaupt nicht gefallen. In der Gemeinschaft unter Gläubigen geht es aber nicht in erster Linie um das Mich und das Ich, sondern es geht auch nicht in erster Linie darum, was uns gefällt. Es ist nicht schlecht, wenn es uns gefällt, aber die Frage ist vielmehr, verherrlicht das, was wir tun, Gott? Die Verherrlichung Gottes ist das erste Ziel unserer Gemeinschaft. Das sollten wir uns vor Augen halten. Der Gemeinschaft und der Gläubigen geht es nicht um uns, sondern in erster Linie um Gott. Und darauf sollten wir uns immer wieder selber prüfen. Ist unser Ziel die Verherrlichung Gottes? Und das ist spannend, denn auch hier können wir an Jesus sehr gut Maß nehmen. Also ich möchte euch wirklich ermutigen, studiert mal Jesu Leben, das, was in der Bibel berichtet wird über Jesus, ganz genau, wie er sich verhalten hat, was seine Ziele waren. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das tut, das wichtigste Ziel, was Jesus verfolgt hat, ist die Verherrlichung seines Vaters im Himmel. Und nur mit dieser Einstellung konnte er in der schwierigsten Situation seines Lebens auch beten, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Die Verherrlichung Gottes muss also unser Ziel sein. Und Paulus macht hier deutlich, dass wir das genau tun, indem wir einmütig sind, indem wir einander gegenseitig annehmen. Dadurch wird Gott verherrlicht. Von vorher wissen wir noch, dass Jesus der Grund ist, warum wir das tun sollen. Und hier sehen wir auch, dass der Zweck die Verherrlichung Gottes ist. Und so können wir sagen, die Verherrlichung Gottes ist sowohl Grund als auch Ziel der Gemeinschaft der Gläubigen. Das wäre so ungefähr die Zusammenfassung von diesen letzten beiden Versen 6 und 7. Die Verherrlichung Gottes ist sowohl Grund als auch Ziel der Einheit der Gemeinschaft der Gläubigen. In Vers 7 spricht aber Paulus noch einen letzten wichtigen Aspekt an. Es wird nämlich dort etwas Spezielles deutlich. Dort schreibt er, nehmt einander an. Und wenn er das sagt, dann macht er eindeutig deutlich, es geht alle an. Es sind nicht nur die Starken herausgefordert, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen, sondern auch die Schwachen sind herausgefordert, die Starken nicht wegen ihrer Freiheit im Glauben zu richten oder zu verurteilen. Nehmt einander an. Nehmt einander an. Gott lässt uns viele Freiheiten und ich wünsche uns, dass es uns mehr und mehr gelingt, uns in diesen Dingen wirklich anzunehmen, als Einheit zu leben. Das Vorbild Christi, die Bibel und Gott selbst werden uns dabei unterstützen, damit wir unser Ziel erreichen, nämlich Einheit zur Verherrlichung Gottes zu sein. Amen.